Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Wir wagen heute ein bisschen Heimatkunde mit dem Blick auf die großen Unterschiede in Deutschland zwischen den Boomzentren einerseits und dem, was manche Provinz nennen, andererseits. Heute hat die Bundesregierung nämlich skizziert, wie sie diese Unterschiede ausgleichen will in den kommenden 10 Jahren. Denn beide Gegenden sind ja Heimat, die Starken wie die Schwachen. Alles beginnt mit dem nüchternen Blick auf die Wirklichkeit. Nehmen wir die Steuern, die jede Kommune pro Kopf kassiert, also vor allem Grundsteuer, Gewerbesteuer und Anteile zum Beispiel an der Lohnsteuer. Dann zeigen sich gleich die Kontraste. Helle Gegenden, wo finanzielle Dürre herrscht, und dunkle, in denen fette Summen zusammenkommen. Besonders gut stehen da der Kreis München und Coburg in Oberfranken. Bei den Schwächsten sind es Pirmasens in Rheinland-Pfalz und Zeitz im Süden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Christian Dreißigacker und Christine Jordan haben ein Rendezvous mit dem Strukturwandel.
Dass es Zeitz im Süden Sachsen-Anhalts einmal richtig gut ging, in der Rahnestraße kann man es erahnen. Doch vom einstigen Glanz ist nicht mehr viel übrig. Hier stehen viele Häuser leer, verfallen. Wenige Meter weiter liegt die Zeitzer Innenstadt. Hier sind die Häuser saniert. Auf den ersten Blick scheint alles da. Ein kleines Café, Friseur, Optiker, Apotheken. Viel Betrieb ist trotzdem nicht. Zeitz, rund 30.000 Einwohnern, vielen gilt die Stadt als Synonym für eine trostlose, abgehängte Kleinstadt. Eine Zufallsumfrage scheint das zu bestätigen.
Ja, in Zeitz wohnen viele alte Leute. Und es ist nicht mehr viel los. Die Jugend geht fort.
Die Stadt ist tot.
Ist das ein Gefühl?
Das ist nicht ein Gefühl. Selbst wenn Sie hier mit dem Auto durchfahren, ist es immer leer.
Ist es so schlimm? Thomas Haberkorn stemmt sich dagegen. Zusammen mit einigen Mitstreitern arbeitet er daran, Zeitz seinen alten Glanz zurückzubringen. Mitten in der Rahnestraße haben sie die alte Bibliothek zu einem kulturellen Zentrum gemacht, vermieten Ateliers, bieten Kulturveranstaltungen an. Scheinbarer Trostlosigkeit wollen sie Optimismus und Gründergeist entgegensetzen.
Wir versuchen zuallererst Bewusstsein zu verändern, Bewusstsein für die Schönheit dieser Stadt, um nicht immer nur zu meckern, sondern auch mal zu zeigen, was wir für schöne Räumlichkeiten haben. Für das Lebensgefühl finde ich das extrem wichtig, weil nur wenn ich mich irgendwo wohl fühle, kann ich auch mich entfalten. Und wenn ich mich entfalten kann, dann kann ich auch Dinge anschieben.
Dass das oft mühsam ist und Zeit braucht, haben sie hier in den vergangenen Jahren gelernt.
Glanz und Größe vergangener Tage. Pirmasens, die Schuhstadt. Die ehemalige Fabrik ist heute ein Museum. Schuhe in der Pfalz zu produzieren, wurde zu teuer. 20.000 Arbeitsplätze gingen seit 1980 verloren. Weniger Einnahmen, dafür mehr Ausgaben im Sozialbereich. Derzeit 73 Millionen Euro pro Jahr für Langzeitarbeitslose und Asylbewerber. Pirmasens hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung Deutschlands. Und das, obwohl die Wirtschaft auch hier derzeit boomt.
Es ist sehr frustrierend. Muss man schon sagen, wir versuchen alles. Wir sind in verschiedenen Bereichen wirklich Spitzenreiter in Deutschland. Sehr, sehr gefragte Gesprächspartner. Es hilft uns aber nicht. Was wir dadurch machen können, zu zeigen, wir als Kommune, wir bringen unseren Anteil, wir sind dabei, wir sind innovativ, wir entwickeln.
Ideen und Pläne sind also da, aber neben den laufenden Ausgaben erdrücken auch Altschulden die Stadt. Dringend notwendige Sanierungen öffentlicher Gebäude kommen deshalb nur langsam voran.
Man braucht nur durch die Stadt zu fahren, da sieht man ja schon, dass viel nötig wäre.
Die Infrastruktur. Dass da mehr Arbeitsplätze geschafft werden.
Ich glaube, das spricht generell für Pirmasens, dass alles sehr zwiegespalten ist, dass die Schere sehr groß ist.
Auch Zeitz hat große Umbrüche erlebt. Wegzug, Arbeitslosigkeit. Vor der Wende stand hier Europas größte Kinderwagenfabrik, wurden Klaviere gebaut und Chemie hergestellt. Seitdem hat Zeitz fast die Hälfte seiner Einwohner verloren. Ja, Jobs fehlen. Ja, es stehen Wohnungen leer. Ja, junge Familien fehlen. Und trotzdem glauben viele fest daran, dass das Tal durchschritten ist.
Wir brauchen, denke ich, Gewerbeeinsiedlung, wir brauchen vor allen Dingen Firmenzentralen und nicht nur verlängerte Werkbänke. Wir brauchen attraktive, gut bezahlte Arbeitsplätze hier in der Region. Und dann kann diese über 1050 Jahre alte Stadt nochmal 1050 Jahre werden.
Dass Zeitz mit dem Braunkohleausstieg der nächste Strukturwandel bereits ins Haus steht, Exler schreckt das nicht. Vielleicht wird die Zukunft von Zeitz ja auch von Künstlern mitgeschrieben. In der alten Nudelfabrik sind schon die ersten Ateliers entstanden.
Kultur ist jeder zweite Herzschlag unseres Lebens.
Kunst als weicher Standortfaktor. Raum dafür gibt es genug. Vielleicht ein Vorbote für einen neuen Aufbruch in Zeitz.
Das Prüfungs- und Forschungsinstitut in Pirmasens prüft schon seit 60 Jahren Materialien für die Schuhindustrie. Heute kann das Institut noch viel mehr. Aus der Not heraus, weil die Schuhproduktion hier zusammenbrach, entwickelte man sich weiter. Jetzt werden hier biologische Materialien für die Bekleidungsindustrie entwickelt, sprich der biologisch abbaubare Turnschuh. Das PFI hat die Talsohle längst durchschritten, gehört weltweit zu den führenden Prüfinstituten. Man setzt auf Forschung, arbeitet eng mit der benachbarten Fachhochschule zusammen und zieht so neue Fachkräfte nach Pirmasens.
Es ist schon nachhaltig, wenn wir eben versuchen, unseren eigenen Nachwuchs oder eben halt auch die Mitarbeiter heranzuziehen und die auch dann mit Spaß und mit Begeisterung hier dann eben die Forschung und Entwicklung weiter betreiben, dass wir also auch immer weitergehen können. Ich finde dann schon, das kann man durchaus als nachhaltig bezeichnen, ja.
Um noch mehr Industrie anzulocken, fehlt es Pirmasens aber an Investitionsspielraum. Deshalb fordert die Stadt, dass Bund und Länder die kommunalen Altschulden übernehmen. Die Finanzierung für Soziales, die den Schuldenberg jedes Jahr noch höher werden lassen, solle vom Bund übernommen werden.
Nur so gelingt es uns, dieses Defizit, das wir über Jahre erwirtschaftet haben, auch in Zukunft zu vermeiden.
Dann wäre wieder Geld da für Dinge, die das Leben in Pirmasens lebenswert machen.
Zwei Beispiele für schwierige Verhältnisse in vielen deutschen Kommunen. Zwei von insgesamt 2000, die ähnlich verschuldet sind wie Pirmasens und Zeitz. Auch für diese Kommunen will die Bundesregierung nun Hilfe anbieten aus einem Paket für strukturschwache Gebiete. Auch wenn sie wieder erwarten, für diese Gebiete kein frisches Geld in die Hand nimmt, sondern lediglich umschichtet. Michael Stempfle mit den wichtigsten Inhalten.
Drei Minister, ein Versprechen. Gleichwertige Lebensverhältnisse überall, lautet ihr Plan. Wo das Land auseinanderdriftet, so der Anspruch, wollen sie es wieder zusammenführen. Wenn also private Arbeitgeber auf dem Land fehlen, will der Staat Einrichtungen wie Polizeischulen ansiedeln oder auch Behörden, etwa für die IT-Sicherheit. Auch verschuldeten Kommunen will der Bund künftig mehr helfen, obwohl dafür ja eigentlich die Länder hauptverantwortlich sind.
Das wird eben nur gehen mit der gemeinsamen Grundhaltung, die, die schon viel haben, müssen bereit sein, auch nicht noch mehr zu bekommen, sondern solidarisch mit denen zu sein, die wenig haben. Und nur dann wird es eine Angleichung der Lebensverhältnisse geben können.
Wie der Staat die verschuldeten Kommunen konkret unterstützen will, unklar.
Wir sind als Bund bereit, über dieses Thema zu reden.
Zwar hatten Bund und Kommunen monatelang über die Entschuldung von Kommunen gestritten, einigen konnten sie sich allerdings noch nicht.
Das ist schon schade. Ich glaube, es wäre die Chance gewesen, dass man auch gemeinsam ein Papier zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auf den Weg bringt von Kommunen, Ländern und Bund.
Eine ganz andere Kritik kommt von Ökonomen. Sie warnen davor, nur ländliche Regionen zu fördern.
Wenn wir über den Aufholprozess beispielsweise Ostdeutschlands sprechen, dann ist es wichtiger, sich auf die Städte zu konzentrieren, denn da ist die Lücke noch am größten.
Der Bund aber will gerade auch dabei helfen, veraltete Ortskerne aufzupäppeln. Mehr Attraktivität und Leben für die Dörfer, so das Versprechen. Busanbindungen und Handyempfang inklusive.
Leerstand, Abbau von Angeboten, Wegzug der Jungen, das betrifft viele Orte in Deutschland und mittlerweile zu viele Orte. Und deshalb legen wir den Fokus darauf, mehr Leben in diese Orte zu bringen.
Wo Sozialwohnungen fehlen, will der Bund langfristiger unterstützen als bislang gedacht. Gleiches gilt für die Kinderbetreuung.
Wir gehen also nicht danach, hier ist der Osten, hier ist der Westen, sondern wir gehen nach dem Bedarf der Bevölkerung. Das ist auch ein Paradigmenwechsel in der Politik. Und darauf werden jetzt die Förderprogramme gestrickt.
Die Versprechen der Minister lassen sich nicht kurzfristig umsetzen, sagen sie selbst. Es sei die Aufgabe einer Dekade.
Und diese Versprechen der Bundesregierung kommentiert nun Norbert Klein vom Saarländischen Rundfunk.
Die Bundesregierung hat heute nicht das Scheckbuch gezückt, um notleidenden Kommunen und Regionen zu helfen. Die sind abgehängt von den boomenden Städten und ihren Speckgürteln. Länder und Kommunen hatten auf Geld gehofft. Der 12-Punkte-Plan schlägt einen anderen Weg ein. Er will die Förderung strukturschwacher Regionen neu ausrichten. Also nach Bedarf und klaren Kriterien, nicht mehr nach Himmelsrichtungen. Zwar werden immer noch viele Regionen im Osten unterstützt, aber eben nicht nur sie. Und wichtiger noch, es zählt nicht mehr allein, was derzeit ist. Die Förderung richtet sich auch künftig nach der Prognose, was passiert, wenn immer mehr Menschen in einer Region abwandern. Das trifft vor allem den ländlichen Raum. Ganz nebenbei hat die Bundesregierung zum ersten Mal indirekt Verantwortung für die Schulden der Städte und Gemeinden übernommen. Und das ist gut so, denn eine Deklassierung armer Landstriche gegenüber reichen Regionen widerspricht nicht nur unserem Gerechtigkeitsempfinden. Das ist keine Frage des politischen Bauchgefühls, das widerspricht auch dem Grundgesetz. Seit heute liegt nun ein Rahmen für gleichwertige Zukunftschancen vor. Er muss allerdings ausgefüllt werden. Das reicht vom Wohnungsbau über Arbeitsplätze in strukturschwachen Gebieten bis zur Klimapolitik. Und konkret heißt das Investitionen in Schienen statt Asphalt. Das sind immerhin Chancen und Möglichkeiten für gleichwertige Lebensverhältnisse. In der Realität bleibt uns vorerst die regionale Vielfalt.
Norbert Klein kommentierte. Die Alternative für Deutschland versucht gerade herauszufinden, wie alternativ sie denn sein will. Alles dreht sich dabei um Björn Höcke, den Mann an der Spitze des sogenannten Flügels. Der Verfassungsschutz versucht herauszufinden, wie rechtsextremistisch dieser Flügel ist. Es wäre denkbar, dass Höcke und seine Freunde irgendwann an der Ordnung rütteln, die diesen Staat zusammenhält. Die Parteispitze schien eine Weile zu glauben, sie könnte ihn in die Tasche stecken. Aber Höcke inszeniert sich inzwischen als das Gesicht der AfD. Den Anhängern der Partei scheint es Jacke wie Hose zu sein, wer nach den Landtagswahlen im Herbst die Fahne hochhält, denn in den aktuellen Umfragen bleibt die AfD stabil, obwohl Björn Höcke gerade alles aufmischt. Martin Schmidt berichtet.
Einmal im Jahr hat er seinen großen Auftritt, Björn Höcke, hier beim Kyffhäuser-Treffen des Flügels in Thüringen. Hier ist er der Chef. Hier feiern sich die Rechts ganz außen der AfD. Es stehen Wahlen an und es sieht gut aus für die AfD, für den Flügel, der im Osten in der Partei den Ton angibt. Doch dabei soll es nicht bleiben.
Eins kann ich euch versprechen. Nachdem ich meine ganze Energie jetzt in die Landtagswahlkämpfe in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen investiert habe, dann werde ich zum ersten Mal mit großer Hingabe und mit großer Leidenschaft der Neuwahl des Bundesvorstandes hingeben. Und ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Muskelspiele, zeitgleich auch im Westen. Der Flügel zeigt, dass gegen ihn in der NRW-AfD nichts geht. Die Vorstandswahlen auf dem Landesparteitag am Wochenende enden mit dem Rücktritt der eher Gemäßigten. Ausgang offen, Flügelchaos. Auch in Schleswig-Holstein. Gegen Landeschefin Doris von Sein-Wittgenstein läuft ein Parteiausschlussverfahren des Bundesvorstandes wegen alter rechtsextremer Verbindungen. Der Mehrheit im Landesverband ist das egal. Er wählt die Flügelfrau trotzdem wieder zur Vorsitzenden. Und jetzt Höckes Frontalangriff mit Pomp und Pathos. Es reicht vielen AfD-Funktionären.
Nicht wir haben den Stein ins Wasser geschmissen, sondern Herr Höcke mit dieser unsäglichen Rede, mit dem Sissi-Gehabe und Lametta-Kyffhäuser-Treffen. Es fehlte nur noch, dass der Herr Kaiser Wilhelm II. Um die Ecke kommt. Also hier wehren wir uns einfach mal und wer austeilt, muss am Ende des Tages da nochmal einstecken können.
Einstecken jetzt das hier. Mitten im Wahlkampf einen sogenannten Appell der 100. Die AfD ist und wird keine Björn-Höcke-Partei. Zahlreiche Spitzenpolitiker der AfD wollen Höcke Grenzen aufzeigen. Auch Kai Gottschalk, stellvertretender Bundesvorsitzender.
Ich sehe ihn persönlich, wenn er so weitermacht, als ein Auslaufmodell an.
Auslaufmodell oder doch Parteizukunft? Die AfD tief gespalten. Geht noch ein gemeinsam?
Das ist die große Frage, ob die Partei es noch mal schafft, die beiden unterschiedlichen Gruppen zumindest zu einem Waffenstillstand zu bewegen, gerade jetzt natürlich vor den ostdeutschen Landtagswahlen. Denn für die Gesamtpartei ist es natürlich nicht von Vorteil, wenn jetzt die Schlagzeilen durch einen solchen Streit beherrscht werden.
Waffenstillstandsverhandlungen, eigentlich sein Job. Doch AfD-Chef Alexander Gauland scheint an Einfluss zu verlieren. Sein Co-Bundesvorsitzender Jörg Meuthen steht heute an der Seite der Höcke-Kritiker. Unterschrieben hat er ihren Appell aber nicht.
Hier haben sich Mitglieder mitten aus der Partei ihrem Unmut Luft gemacht, weil sie mit einigen Äußerungen des thüringischen Landesvorsitzenden nicht einverstanden waren. Und ich denke, es ist legitim, das zu machen.
Etwas diplomatisch. Wohl auch, weil spätestens seit dem Wochenende eine Gefahr im Raum steht. Die Spaltung der AfD. In Flügel oder nicht. Rechts außen oder rechts ganz außen. Bisher war allen immer klar, dass es ohne die anderen nicht geht. Auch beim Flügel. Bisher.
Nach Europa, dorthin, wo Ursula von der Leyen gerade im Zeitraffer durchs Parlament hastet und schauläuft. Bis zur Wahl der Kommissionsspitze am kommenden Dienstag hat die deutsche Verteidigungsministerin gerade mal 7 Tage Zeit, das Parlament zu erobern, die Fraktionen zu gewinnen und vor allem sich selbst zu verteidigen. Denn von der Nominierung wurde ja nicht nur sie selbst überrumpelt, sondern gleich alle Abgeordneten mit. Deshalb wohl heute auch die Anhörung für alle sichtbar im Internet. Von der Leyen weiß aus der NATO sehr gut, wie man Allianzen schmiedet. Aber es scheint eine fast unmögliche Mission, es allen Fraktionen recht zu machen. Über die Schamoffensive der deutschen Kandidatin und ihre Strategie für Europa, Gudrun Engel.
Sie erscheint mit einem höflichen Lächeln. Ursula von der Leyen weiß, heute muss sie überzeugen. Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt als Bewerberin für das Amt der Kommissionspräsidentin in Brüssel. Ich bin hier im Parlament im Herzen der europäischen Demokratie und ich bin selbst von Herzen überzeugte Europäerin. Viele Termine, Gesprächsrunden, offizielles Händeschütteln, zuhören, Fragen beantworten in 3 verschiedenen Sprachen.
Wenn wir rausgehen und sagen das, ça vient avec un prix. I'm a believer in subsidiarity.
Von der Leyen macht Werbung für sich, trifft den neuen Parlamentspräsidenten Sassoli und verspricht dem Parlament mehr Einfluss. Denn bislang werden Verordnungen und Richtlinien ausschließlich von der Kommission auf den Weg gebracht und vom Parlament verabschiedet. Wann immer sich das Parlament dann mit großer Mehrheit für eine Gesetzesinitiative einsetzt, werde ich diesen Vorschlag auf die Tagesordnung der Kommission heben und dort diskutieren lassen. Um in der kommenden Woche ins Amt gewählt zu werden, braucht von der Leyen mindestens 374 Stimmen. Festrechnen kann sie vermutlich mit etwa 240 Stimmen von ihren Christdemokraten und den europäischen Konservativen und Reformern. Ihr fehlen aber noch mindestens 130 Stimmen. Deshalb verspricht sie den Sozialdemokraten ihren Einsatz für einen europäischen Mindestlohn. Den Liberalen eine hochwertige Position für Margarete Vestager, den Grünen die CO2-Bepreisung und striktere Klimaziele. Doch überzeugen konnte sie damit offenbar noch nicht.
Naja, sie hat in einigen Punkten ist sie präzise geworden, aber in vielen natürlich auch sehr vage geblieben. Insofern, glaube ich, war das noch lange nicht das Ende der Diskussion.
In ihren Antworten war sie sehr unklar und wolkig. Wir als grüne Fraktion haben nach der Anhörung entschieden, dass wir sie auf Basis des Vorgebrachten nicht wählen können. Denn es waren keine Inhalte für uns dabei, weder bei Rechtsstaatlichkeit noch beim Klimaschutz noch bei der Seenotrettung.
Es könnte also eng werden für Ursula von der Leyen. 7 Tage hat sie jetzt noch Zeit, weitere Gespräche zu führen. Immer mit einem höflichen Lächeln.
Alle Augen sind in Brüssel also auf Ursula von der Leyen gerichtet. Und wie unangenehm das sein kann, das hat heute die Frau erfahren, die immer und überall unter Dauerbeobachtung steht, Angela Merkel. Gesundheit sollte eigentlich Privatsache sein, aber wenn die Öffentlichkeit zum wiederholten Male die Kanzlerin in einer Grenzsituation sieht, dann muss sie sich unangenehmen Fragen stellen. Zum 3. Mal schon hatte Angela Merkel heftig gezittert, hier beim Empfang des neuen finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne. Und bei der anschließenden Pressekonferenz hat sie das dazu gesagt.
Mir geht es gut. Ich habe neulich schon einmal gesagt, dass ich in einer Verarbeitungsphase der letzten militärischen Ehren mit dem Präsidenten Zelensky bin. Die ist offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte und ich muss damit jetzt eine Weile leben. Aber mir geht es sehr gut. Und man muss sich keine Sorgen machen.
Ja, fast leicht und fröhlich, auf jeden Fall sehr souverän war dieser Auftritt, als sei alles gar nicht so schlimm. Oliver Köhr, wie wirkt es bei Ihnen und Ihren Kolleginnen in Berlin?
Ja, wir haben Angela Merkel gesehen, wir haben Angela Merkel gehört. Allein das, was sie sagt, steht im Widerspruch zu dem, was wir sehen. Sie sagt, es geht mir gut, und wir haben jetzt schon drei Bilder gesehen, in denen das Gegenteil zu sehen war. Angela Merkel sagt, sie muss den ersten Vorfall verarbeiten, aber schon der zweite Vorfall fand in einer gänzlich anderen Situation statt. Es war ein ganz anderer Raum, viel weniger Leute. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, müssen wir darüber berichten? Man kann ja auch sagen, da ist eine Frau, die hat offensichtlich ein Problem, da kann man Mitleid haben und galant über diese Vorfälle hinweggehen. Aber das kann man leider nicht, denn die Öffentlichkeit, die Deutschen, fragen zu Recht, wie ist es um den Gesundheitszustand der Regierungschefin bestellt? Diese Frage stellen sich auch Politiker rund um den Globus. Aber Angela Merkel hat es tatsächlich allein in der Hand. Sie kann als einzige Klarheit schaffen. Sie hat heute sehr deutlich gezeigt, dass sie keine Klarheit schaffen will. Und dann ist auch das zu respektieren.
Warum beendet das Bundeskanzleramt nicht diese Spekulation mit einer ganz klaren Information?
Ja, das ist gar nicht so einfach mit einer ganz klaren Information, denn es gibt in Deutschland, anders als in anderen Ländern, keine Art Leibarzt, Leibärztin für die Bundeskanzlerin, also niemand, der sich von Amts wegen quasi permanent um den Gesundheitszustand kümmern müsste. Das Parlament oder andere Institutionen können auch keine Auskunft über den Gesundheitszustand erzwingen. Das hat es in der Vergangenheit ja in Deutschland auch schon gegeben. Helmut Kohl, Helmut Schmidt hatten ja beide deutlich ernsthafte Erkrankungen während ihrer Kanzlerschaft, und die Öffentlichkeit hat erst sehr viel später überhaupt davon erfahren. Aber nochmal, Angela Merkel hat es tatsächlich allein in der Hand, was und wie viel die Öffentlichkeit über ihre Zitteranfälle erfährt. Sie und alle, die sie beraten, wissen ganz genau, mit jedem weiteren Anfall nehmen die Spekulationen darüber zu, was es denn vielleicht möglicherweise für eine Krankheit sein könnte. Und Angela Merkel weiß auch selbst am besten genau, wie sie damit umgehen muss. Sie hat jetzt tatsächlich ja die Frage gestellt bekommen, wie es ihr geht. Und sie antwortet darauf nicht mit den Worten, ich bin gesund, sondern sie sagt, es geht mir gut, es wird wohl wieder vorbeigehen. Ob das so ist, wird man sehen.
Danke für die Information, Oliver Köhr.
Danke.
Der Bundespräsident stärkt heute allen den Rücken, die Verantwortung tragen in Verwaltung oder im Rat einer Kommune und die deshalb oft bedroht oder angegriffen werden. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Kommunalpolitiker brauchten die Rückendeckung aus der ganzen Breite der Gesellschaft, so der Bundespräsident bei einem Treffen auf Schloss Bellevue. Die Haupt- und Ehrenamtlichen seien das Gesicht und die Stimme der Demokratie. Angriffe auf Amts- und Mandatsträger bezeichnete er als eine Gefahr für die Demokratie. Steinmeier reagierte mit der Einladung heute auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Bei Razzien gegen eine Bande, die im großen Stil Scheinehen organisiert haben soll, hat es 28 Festnahmen gegeben. Die Aktion fand vor allem im Großraum Leipzig statt. Auch in Thüringen, Bayern und Rheinland-Pfalz gab es Durchsuchungen. Die Beschuldigten sollen Scheinehen vor allem für Inder und Pakistaner organisiert haben. Für die Vermittlung von osteuropäischen Ehefrauen sollen sie jeweils bis zu 22.000 Euro gezahlt haben. Im Fall der Vergewaltigung und des Mordes an der Schülerin Susanna F. aus Mainz hat das Landgericht Wiesbaden das Urteil gesprochen. Der Angeklagte Ali B. muss lebenslang in Haft, und das faktisch ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung, da die Richter die besondere Schwere der Schuld feststellten. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, unter anderem, weil sich B. nach der Tat in den Irak abgesetzt hatte, dort festgenommen und vom Präsidenten der Bundespolizei zurück nach Deutschland geholt worden war. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hat Signale für eine erste Zinswende seit der Finanzkrise gesendet. Andeutungen, dass die Notenbank Ende des Monats die Zinsen senken könnte, wurden an den Finanzmärkten positiv aufgenommen. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Es war zwar nur eine Anhörung und keine Zinssitzung, aber alleine der Inhalt des Redemanuskripts von US-Notenbankchef Powell reichte, um für Beruhigung zu sorgen. Die Weltwirtschaft kühlt sich spürbar ab, und das wirkt sich auch auf dem US-Arbeitsmarkt aus. Wirksamstes Mittel im Kampf gegen ein Abflauen der Wirtschaft wären sinkende Zinsen. Denn wenn Geld günstiger wird, steigen Investitionen. In den USA geht das, denn dort liegt der Leitzins zwischen 2,25 und 2,5%. In der Eurozone sieht das anders aus, denn dort liegt der Leitzins bereits bei 0%. Da bei abschwächender Wirtschaft den Notenbanken mal wieder eine besondere Rolle zukommt, bereitet die Federal Reserve schon mal den Boden, um einer Konjunkturschwäche entgegenwirken zu können.
Ausgerechnet in der Nähe eines Spielplatzes soll der Tatort sein, in Mülheim im Ruhrgebiet. Tatort einer Vergewaltigung am vergangenen Freitag. Und die Verdächtigen sind so jung. 3 gerade mal 14 und 2 andere erst 12. Die beiden Jüngsten kann der Staat nicht zur Verantwortung ziehen, weil sie vor dem Gesetz noch Kinder sind. Schuldunfähig heißt das im Strafgesetzbuch für Tatverdächtige unter 14. Jetzt beginnt wieder die Debatte, ob der Gesetzgeber dringend etwas daran ändern muss. Ist nicht jemand, so fragt sich mancher, der fähig ist zu einem Sexualdelikt, auch reif genug fürs Gefängnis? Philipp Wundersee.
2 der mutmaßlichen Täter sind noch Kinder, 12 Jahre alt. 3 weitere Mittäter gelten mit ihren 14 Jahren als Jugendliche. Gemeinsam sollen die Jungen hier in diesem Waldgebiet im Mülheim an der Ruhr eine Frau vergewaltigt haben. Strafmündig erst mit 14 Jahren, die Stadt zweifelt.
Die Frage stellt sich ja, sind Kinder früher reif oder was ist mit der Persönlichkeit dieser jungen Menschen? Ja, wie letztendlich können sie mit Sanktionen auch möglicherweise umgehen? Beziehungsweise reichen unsere Hilfeleistungen in der Jugendhilfe aus, um diese Kinder auf den richtigen Weg zu bringen?
Sollte man also das Alter für Strafmündigkeit senken? Wie reagieren auf eine scheinbar verrohte Jugend?
Wo die pädagogischen Maßnahmen als kritisch angesehen werden, vielleicht auch nicht ausreichen, bin ich dagegen, dass man gleich mit der Strafrechtskeule kommt, sondern man muss in den Bereichen arbeiten, wo es nicht stimmt.
Frühe Haftstrafen bedeuten nicht automatisch weniger Jugendkriminalität. Experten sagen, Kinder unter 14 wären häufig nicht so weit entwickelt, dass man sie überhaupt strafrechtlich belangen darf.
Die aktuelle Grenze ist eben vernünftig. Sie erlaubt ausreichende Reaktionen auf Straftaten. Es gibt überhaupt keinen Grund, daran irgendetwas zu ändern. Es gibt viele Dinge, über die man nachdenken kann bei der Frage, wie können Jugendliche besser unterstützt werden? Wie kann man dafür sorgen, dass keine Straftaten passieren? Die Veränderung der Strafmündigkeitsgrenze gehört überhaupt nicht zu den Punkten, über die es sich lohnt nachzudenken.
Denn die Jugend- und Kinderkriminalität ist über die letzten Jahre zurückgegangen. Es gibt europäische Länder, in denen Kinder schon eher strafmündig sind, in den Niederlanden zum Beispiel schon mit 12. Jugendrichter können hier die Kinder sehr individuell bestrafen. Gefängnis, Heim oder gemeinnützige Arbeit. Fachanwalt Bastian de Bruyn sagt, das niederländische System funktioniere zwar, plädiert aber für mehr Pädagogik statt früher Bestrafung. Verschiedene Studien niederländischer Unis haben gezeigt, dass, wenn man Kindern hilft, sie auf den rechten Weg führt und die Eltern bei der Erziehung unterstützt, dass es am Ende weniger Kriminalität gibt als durch harte Strafen. To better raise their children. Auch die Vereinten Nationen sprechen sich mittlerweile aus für eine Grenze von 14 Jahren. Die UN sagt, Kinder unter 14 Jahren sollten nicht strafrechtlich belangt werden. Deutschland liegt damit genau auf der Linie der UN und die Niederlande noch nicht. Viele Juristen sind sich einig, das Herabsetzen der Strafmündigkeit alleine verhindert keine Taten. Es passieren weiter Verbrechen, bei denen Kinder Täter sind. Hier in Mülheim sitzt einer der 14-Jährigen inzwischen in U-Haft. Er ist bereits in der Vergangenheit wegen sexueller Belästigung auffällig geworden.
Fehlt uns noch der Blick aufs Wetter. Und vor 2 Wochen dachten noch viele, der Sommer 2019 könnte die nächste Heißzeit werden. Aber Sven Plöger sagt immer, Bilanz gibt's erst am Ende. Und das Ende kommt erst in 75 Tagen, oder?
Ja, genau. Das ist dann der 23. September und das ist der Herbstanfang und dann wissen wir, wie der Sommer wirklich gewesen war. Wir müssen immer aufpassen, komplexes System Wetter, wenn man dann eine Hitze erlebt, dann muss das nicht unbedingt bedeuten, dass die immer weitergeht. Letztes Jahr war das so, dieses Jahr ganz anders. Der Juni, große Hitze, Potsdam, 22,5 Grad Mitteltemperatur, 16,6 ist das langjährige Mittel. Aber jetzt schauen Sie mal auf den Juli, bisher 6 Grad kälter als der Juni im Mittel. Und noch eine interessante Sache, alle Sommermonate des Hitzejahres 2018, Juni, Juli, August, waren alle kühler als dieser Hitze-Juni. Also das ein bisschen Rückblick, Blick nach vorne. Der Regen, der jetzt aus Nordwesten ins Land gezogen ist, liegt morgen in der Mitte Deutschlands. Es wird nicht für alle gleichermaßen gleichmäßig regnen, aber es ist schon so ein bisschen Charakter des Landregens. Im Nordosten noch trocken, auch im Südwesten kommt kaum was an. Nachmittags sind dann Im Westen einzelne Gewitter zumindest möglich. Im Nordosten bleibt es, Klammer auf, leider Klammer zu, trocken. Temperaturen außerhalb des Regens 24, 25 Grad. Sonst bleiben wir bei 17 bis 19 hängen. Und die Aussichten zeigen ein wechselvolles Geschehen. Am Freitag und Samstag immer wieder Schauer. Freitag im Südwesten am wärmsten, Samstag dann im Norden. Aber Karen, man kann sagen, der Hochsommer, der macht im Moment wirklich mal ein bisschen Verschnaufpause.
Danke, Sven. Und wir pausieren jetzt auch. Hier im Ersten können Sie jetzt eine Frau kennenlernen, die sich zwischen den Fronten bewegt, zwischen Israel und Palästina. Ein Dokumentarfilm über eine jüdische Anwältin, die junge palästinensische Straftäter verteidigt. Tagesthemen gibt's morgen wieder, 22:15 Uhr. Bis dahin.